Lieber Sebastian, ich befinde mich auf Gleis 12 am Münsteraner Hauptbahnhof. Es ist jetzt 16.54 Uhr und ich habe gerade eine Studentin, die bei mir ein Blogseminar belegt hat, zurück in den Zug Richtung Kiel gesetzt. Und dieser Zug sollte eigentlich um 16.48 Uhr abfahren. Daraus wurde durch eine polizeiliche Maßnahme, bei der wir hautnah dabei waren, ich werde es dir eventuell mal später erzählen, 16.53 Uhr, also eine kleine Verspätung. Was schade ist, denn, Sebastian, eine Abfahrt aus Münster um 16.48 Uhr, das passt doch wie die Faust aufs Auge, findest du nicht? Das ist doch Symbolkraft. Vielleicht erklärst du das unseren Zuhörern gleich in der Episode einmal. Jetzt schlendere ich hier raus aus dem Bahnhofsgebäude vorbei, rechter Hand an einem ziemlich überdekorierten großen Weihnachtsbaum. Das Leuchten der Reisenden liegt da wohl eher in der Vorweihnachtsfreude als vielmehr in der Überfrachtung von LED-Lampen. So, es ist auch schon relativ dunkel. Und da du ja nun weißt, dass ich jetzt erst vom Hauptbahnhof noch ins Parkhaus laufen muss und dann noch über und an der gesperrten oder teilgesperrten A1, vermutlich entweder über Hamm oder Unna fahren muss, dann kannst du dir schon in etwa ausrechnen, dass das mit einem pünktlichen Sessionbeginn nichts wird. Aber ich tue mein Bestes, um einerseits aus der doch relativ vollen Stadt herauszukommen und andererseits zügig in den Podcast-Kerker zu gelangen, damit wir an diesem heutigen Sonntag, dem 8. Dezember, unsere Session relativ pünktlich und vor allen Dingen professionell wie immer über die Bühne bringen können. Also bis gleich, Sebastian, wir sehen uns in alter Frische.
Der Vorweihnachtszeit fordert ihren Tribut. Ob Nico es noch rechtzeitig aus Münster zur Session schaffen wird, um über ein Album zu meditieren, das mit seinen kaleidoskopischen Klängen die Indie-Szene der späten 2000er Jahre beeinflusst hat? Doch zunächst, was hat sich in Sebastians Podcast-Keller verändert? Es ist genau 19 Uhr, Sebastian.
Guten Abend.
Und ich sehe dich in einer geradezu traumhaften Kulisse sitzen. Ich freue mich sowieso, dich zu sehen. Und du sahst nie schärfer, besser ausgeleuchtet und, sagen wir mal, so dreidimensional aus, als könnte ich dich berühren. Was hast du verändert?
Ich habe die Zeit genutzt, die wir jetzt gebraucht haben, um diese Episode aufzunehmen. Wir sind etwas spät dran. Heute ist ja schon Sonntag, der zweite Advent. Üblicherweise zeichnen wir am Freitag auf. Und ich habe den freien Samstag sozusagen genutzt, den Podcast-Keller komplett umzubauen. Ich habe jetzt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich werde hier noch Trennwände aufbauen. Und ich werde hier einen Teil des Kellers komplett als Studio abkapseln
Gibt es auch so ein kleines Mauthäuschen, wenn Fans oder vielleicht sogar deine Familie reinkommen wollen?
Ich wünsche mir wirklich vorne an der Kellertür so ein Leuchtschild, wo ich dann schreiben kann und eher so per Knopfdruck. Ne, da kann ich hier vorne am Mischpult, kann ich dann auf so einen Knopf drücken und dann leuchtet draußen im Flur on air, das heißt Zutritt verboten. Am besten wäre auch noch so ein automatischer Sicherheitsmechanismus, der direkt die Tür verriegelt. Das wäre mir am allerliebsten.
So ein Falltor.
Ja, genau.
Ja. Ja. Wie lange hast du ungefähr für diesen ganzen Umbaumaßnahmen gebraucht?
Das habe ich gestern Abend in so einer Spontanaktion gemacht. Ich hatte irgendwie nichts zu tun. Der Fernseher war blockiert, weil der Sohnemann Fußball geguckt hat. Hat mich nicht interessiert. Da dachte ich, ach komm, gehe ich doch nochmal in den Keller und räume einfach mal den Keller um. Das heißt, ich habe hier, also in dieser Ecke, in der ich mich jetzt befinde, war der Keller komplett mit Kartons und jede Menge Krempel komplett vollgeschüttet, ja, bis zur Decke. Das habe ich alles in einen anderen Teil des Kellers verfrachtet, um dann das Studio-Equipment so auszurichten und einzubauen sozusagen, wie es dann zukünftig stehen soll. Jetzt fehlen nur noch die Wände.
Die Schutzwände. Aber hast du bei den Aufräumarbeiten Dinge entdeckt, die du vielleicht längst vergessen hattest oder die du eventuell gar nicht mehr sehen möchtest?
Ich habe in der Tat eine Schere wiedergefunden, die ich jahrelang gesucht habe. Ich hatte mir zwischenzeitlich eine neue gekauft. Sie war weg. Sie ist mir gestern wieder in die Hände gefallen. Sie lag in einem Karton in der untersten Reihe. Der Karton war auch übrigens halb leer. Ich weiß gar nicht, wie der es schaffte, also unter diesem Ballast der 1000 anderen Kartons überhaupt noch zu bestehen. Ja, die Schere habe ich wieder gefunden. Ansonsten, ich hatte mal wieder Kartons in der Hand, die ich jetzt 3 Jahre nicht in der Hand hatte. Ich werde sie wahrscheinlich dann die nächsten 3 Jahre auch wieder nicht gebrauchen, zumindest den Inhalt. So schiebt man einen Karton nach dem anderen von A nach B.
Jetzt hast du von mir aus rechts in der Ecke so eine schöne, sehr warm leuchtende Stehlampe und dann aber direkt hinter dir sind da so mehrere Gemälde, Fotografien, Kunstdrucke aufgestellt. Was hat es damit auf sich?
Die sind abgestellt.
Die sind nur abgestellt.
Die sind da in der
Und
Tat
ich dachte
abgestellt.
Schon, das wäre deine Auktion.
Ja, aber also ich könnte ja mal einen geneigten Kameraschwenk machen, damit du erstmal überhaupt siehst, in was für einem Paradies ich jetzt hier sitze.
Also ich sehr gerne. Ich versuche das für unsere Hörer dann.
Ich sitze jetzt hier wirklich, also ich sitze jetzt, vorher sah ich ja hier, guckte ich so in den Raum und du kennst dieses Fenster.
Und darunter hast du gesessen?
Ja, da habe ich quasi drunter gesessen. Ich sitze jetzt auf der anderen Seite, meine Blickrichtung ist jetzt eine andere. Ich sitze jetzt hier in so einer kleinen, wunderbaren Nische und hier siehst du schon, dort wird einmal die Studiowand sein. Hinter diesem Schrank.
Du hast da so einen Schrank aufgestellt und daneben ist so eine, was ist das, so ein Bett? Achso, das ist so eine kleine Bank?
Das ist so eine Bank für Gäste. Ja. Ne? Also wenn ich doch mal Gäste haben sollte, habe ich jetzt hier schon eine Gästebank.
Für Bittsteller eventuell?
Ja. Und hinter diesem Schrank und hinter der Bank, da werde ich eine Wand einziehen, sodass der Schrank und die Bank werden noch Teil des Studios sein. Dahinter beginnt dann das Chaos. Das ist das Ziel. Und guck mal, wie schön das aufgeräumt jetzt ist hier. Guck dir das an. Hier eine wunderbare Ecke. Ich habe auch die Stromverteilung optimiert.
Ach, das ist wunderbar, mit so einer Steckerleiste.
Ja, also
es ist übersichtlich.
Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Und das Allerbeste, weshalb ich jetzt auch so tolle geneigte Schwenks machen kann, ich habe es geschafft, endlich meine behelfsmäßige Handyhalterung per Kunstpflanze abzuschaffen. Behilflich ist mir dabei jetzt ein 3,50 Euro Selfie-Stick, der gleichzeitig auch ein kleines Handystativ ist. Habe ich zufällig am Samstag ist mir das in die Hände gefallen. Habe ich direkt zugeschlagen. Ich dachte mir, für 3,50 Euro kann man nichts verkehrt machen. Und jetzt siehst du mich hier per Selfie-Stick und da oben drauf thront das Handy.
Also wunderbar. Ich finde auch diesen Bunker-Schick besonders gelungen.
Ja.
Also
ja.
So bis, auf welche Höhe ist das so? 1 Meter, 1,50 Meter?
Ja, so ungefähr.
Da fangen dann die Isoliermatten an und darunter ist Beton.
Ja.
Ist es denn... wohlig warm bei dir?
Ja,
oder frierst du?
Na, überhaupt
angenehm.
Nicht.
Also es ist einfach ein perfektes Studio.
Es ist
und es wird noch viel perfekter werden.
Also ich hoffe, dass diese Betonwände jetzt nicht, also ob die schalltechnisch jetzt ein Problem sind, bin ich mir nicht sicher. Nicht, dass da irgendwas reflektiert halt. Aber da könnte man auch noch wunderbar so Akkupaneele dran kleben. Ne? Das würde
ich sehe,
fantastisch
du hast Pläne.
Aussehen. Ja, ja. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt im Podcast-Keller. Ich will hier eigentlich gar nicht mehr raus.
Bist du denn auch inhaltlich vorbereitet oder konntest du aufgrund dieser ganzen Umbaumaßnahmen dich gar nicht auf das Album oder auf irgendwelche anderweitigen Themen? Apropos anderweitige Themen, da sofort vielleicht unseren Hörern, die das eingangs erwähnte Rätsel eventuell jetzt aufzulösen. Warum habe ich gesagt, dass die Abfahrtzeit des Zuges mit 16.48 Uhr besonders passend für Münster ist? Klär unsere Zuhörer auf.
Ja, als Nebenfachhistoriker weiß ich natürlich, dass 1648 der 30-jährige Krieg endete mit der Vertragsunterzeichnung in Münster. Der Westfälische Frieden wurde 1648 geschlossen. Und besser kann man eigentlich in Münster nicht abfahren.
Eigentlich dürften alle Züge nur um 16.48 Uhr ankommen und abfahren in Münster. Das wäre mal ein Chaos, aber es wäre nur passend.
Ich habe mal eine interessante Stadtführung in Münster gemacht. Da ging es in der Tat auch um den Westfälischen Frieden und um die ganzen Delegationen, die dort in Münster zu Gast waren, die da ja mehrere Jahre verhandelt haben. Und das war sehr interessant.
Wäre das für heute überhaupt noch vorstellbar, mehrere Jahre zu verhandeln?
Naja, das dauert auch mal länger.
Also wäre das vorstellbar zum Beispiel, um einen Frieden in der Ukraine auszuhandeln, über mehrere Jahre?
Nee, also heutzutage würde man erst mehrere Jahre alles kaputt bomben und dann einigt man sich innerhalb weniger Wochen.
Nun gut, Sebastian, dem Westfälischen Frieden ging ein 30-jähriger Krieg voraus.
Ja, und damals dauerte das natürlich alles deutlich länger, weil es ist ja so, die eine Vertragspartei residierte in Münster, die andere Parteien, muss man ja sagen, es ist ja ein ganzes Konglomerat an Beteiligten gewesen, die residierten in Osnabrück und wenn die verhandelt haben, saßen die nicht zwangsläufig alle an einem Tisch, sondern die per Depesche haben die ihre Positionen immer ausgetauscht mit einem Boten, der dann immer zwischen Münster und Osnabrück pendelte. Das stelle ich mir extrem langwierig vor.
Ja, da sind wir doch froh, dass wir heute, guck, wir sitzen an unterschiedlichen Orten und können ohne Zeitverzögerung miteinander hier auch noch mit Bild und Ton kommunizieren. Das sind doch paradiesische Zeiten. Warum sind alle so miesepetrig drauf, Sebastian?
Das verstehe ich auch nicht. Und wenn ich daran denke, dass ich in einem Keller sitze, wo ich überhaupt kein Handyempfang habe und es funktioniert trotzdem, ja.
Das ist Magie.
Ja, ja.
Das ist Magie. Wenn ich die letzte Woche zurückdenke, die ein wenig chaotisch war, deswegen möchte ich mich vorab schon mal entschuldigen für meine schlechte Vorbereitung, aber die Dubai-Schokolade wurde thematisiert und jetzt habe ich von dir ein wirklich fantastisches Video zugespielt bekommen, in dem du mit deiner gesamten Familie Dubai-Schokolade probierst. Was hat es damit auf sich gehabt? Ich war fast neidisch auf dich.
Ja, also dieser Hype, dieser Dubai-Schokoladen-Hype, der treibt ja immer kuriosere Blüten.
Das geht schon fast in diese Bananenkunstrichtung, kann das sein?
Ja, in der Tat. Und unsere Dubai-Schokolade, es ist ja gar nicht so leicht, heutzutage an Dubai-Schokolade ranzukommen. Die Dubai-Schokolade, die wir probiert haben, stammte vom Schulbazar, Adventsbazar meiner Tochter. Die Klasse, die dort diese Dubai-Schokolade hergestellt und verkauft hat, hat mit Abstand den allergrößten Umsatz gemacht von insgesamt 1400 Schülern und ich weiß nicht wie vielen Ständen, 50 Ständen, war der Dubai-Schokoladenstand mit Abstand am erfolgreichsten.
Also sie sind sozusagen auf einen Hype aufgesprungen.
Ja, sie haben es schon clever gemacht, ne? Sie haben es schon sehr clever gemacht. Und heute war ich mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt unseres heimischen Fußballvereins Und was gab es dort? Dort gab es Dubai Crepe.
Nein!
Ja, Dubai Crepe.
Es wird diversifiziert.
Ja.
Gibt es auch schon Dubai T-Shirts, Dubai Brotboxen
ja,
oder den Dubai Flammenwerfer?
Ja. Ich weiß es nicht. Die Kinder haben dann natürlich trotzdem auf Nutella zurückgegriffen. Und ich habe jetzt den Dubai Crepe auch nicht probiert. Ich habe dann eine normale Bratwurst vorgezogen.
Die Dubai Bratwurst war gerade aus. Was wäre denn an dem Dubai Crepe? Hätte man da so eine Pistazienmousse draufgeschmiert?
Ja, genau. Ja, ich glaube, das war der Clou. Ja.
Auf jeden Fall hattest du, wenn ich mich recht entsinne, der Dubai-Schokolade eine 2,0 von 10 gegeben. Ist das im Nachhinein nicht zu hart, Sebastian? Ich meine, sie haben sich wirklich angestrengt.
Sie haben sich angestrengt und ich weiß ja jetzt auch gar nicht genau, ob sie sich so ans Original, wobei ich weiß auch gar nicht, wer das Originalrezept hat. Also wer ist der Erfinder der Dubai-Schokolade? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass da Pistazienmus drin sein muss, Sesammus und dieses... Ich kenne das eher so aus so einem türkischen Supermarkt. Es gibt doch dieses Engelshaar, was man auch so aus Baklava und so kennt. Diese Teigfäden, die müssen da drin sein. Es ist für mich eine grobkörnige Masse, matschige Masse mit Schokoladenüberzug.
Jetzt aber meine Frage.
Hat mir jetzt nicht so geschmeckt.
Hast du das Original zum Vergleich auch probiert?
Na, ich weiß ja nicht, wer oder was ist das Original? Weiß ich ja gar nicht.
Ist das nicht Lindt? Lindt hat doch damit den Markt erobert.
Ich weiß
nur. Die standen
nur,
doch alle vor den Lindt-Läden.
Ja, ich weiß, der Frankfurter Lindt-Laden, der musste zeitweise geschlossen werden. Ja, also da haben sich Schlangen vor diesem Laden gebildet, mehrere hundert Meter lang. Aber war Lindt jetzt der Erfinder dieser Dubai-Schokolade? Ich habe keine Ahnung. Aber gestern im Aldi-Prospekt habe ich gesehen, ich glaube ab übernächster Woche, gibt es Dubai-Schokolade selbst beim Aldi. Und damit dürfte der Trend dann enden, weil jeder Trend, der irgendwann beim Aldi landet, ist vorbei.
Das heißt, die Aldisierung nivelliert das Ganze wieder.
Ja, das ist ja dann, also wenn alle das dann essen, dann ist der Hype rum, dann ist es nichts Besonderes mehr.
Vor allen Dingen, wenn es sich alle leisten können.
Ja, genau.
Denn ich denke nicht, dass Aldi die Tafel für 15 Euro anbieten wird.
Nein, ich glaube 4,95, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja.
Ach, ich weiß es nicht.
Ich kaufe Schokolade nur im Angebot für 66 Cent.
Ein anderes Thema, das leider an mir vorbeigegangen ist, Sebastian, aufgrund diverser Verpflichtungen, aber ich werde das noch recherchieren und aufholen und nachholen und ich hoffe, du hast da einen etwas präziseren Einblick in die ganze Materie, die Wiedereröffnung von Notre Dame. Hast du da was mitbekommen? Warst du live dabei im Livestream?
Nein, den Livestream habe ich leider verpasst, aber ich habe mir die Fotos angeguckt natürlich und... Ja, es war ein riesen Event.
Haben sich diese Multimillionen, ich glaube 980 Millionen an Spendengeldern sind, glaube ich, zusammengekommen. Sieht man das?
Ja, man sieht das. Alles glänzt, alles funkelt, alles sieht aus wie neu.
Herr Macron hat ja, glaube ich, davon gesprochen, da wurde aus Asche wurde Kunst gemacht.
Ich habe mich gefragt, ob man das nicht immer so machen sollte. Man legt ein Feuerchen. Und danach hast du eine komplett generalsanierte Kirche. Das ist doch super.
Ja, aber wenn dann die Spenden ausbleiben.
Ja, aber wenn jetzt der Kölner Dom brennt, da werden sie auch alle spenden.
Och, aber natürlich. Der wird doch permanent restauriert.
Ja, und der hätte es bitte mal nötig, auch von außen. Ne? Dieser schwarze Stachel da mitten in der City, finde ich auch nicht mehr so ansehnlich. Da wäre dringend
mal... Du meinst,
mal,
man sollte den mal abkärchern?
Ja, ganz, ganz dringend. Ja. Das geht wahrscheinlich gar nicht, ich weiß nicht. Aber der ist ja pechschwarz leider mittlerweile.
Ja, wie die Lamberti-Kirche, wo ich ja eben noch davor stand und mir die Himmelsleiter anschaute, die ja im Innern der Lamberti-Kirche noch weiter, also weiter geht in Anführungszeichen. Ist auch ein Kunstprojekt, Sebastian. Hat das für dich mehr Wert als so eine Banane, so eine Himmelsleiter?
Ich habe das nicht ganz verstanden. Du hast mir ja freundlicherweise ein Foto geschickt und ich fasse es mal kurz zusammen. Also man sieht im Kircheninnern eine beleuchtete Leiter irgendwie montiert, so an so einem Kreuzgewölbe irgendwie, ja, geht's da so hoch. Und außen geht's dann nochmal weiter, aber also sind die Leitern irgendwie miteinander verbunden? Man sieht außen eine Leiter und man sieht innen eine Leiter. Aber das
außen, die Leiter, die geht am Turm empor, es wird dann auch beleuchtet und innen ist sozusagen nur so eine kleinere. Aber man soll sozusagen sich vorstellen, dass die Leiter vom Innenraum dann nach außen weitergeht, bis in den Himmel hinein. Das ist sozusagen das Konzept dieses Kunstwerks, dieser Skulptur.
Und soll dann einer runterkommen oder klettert jemand rauf?
Vielleicht sowohl als auch. Ich meine, so eine Himmelsleiter ist glaube ich, eher zum Hinaufklettern gedacht, oder? Ich meine, eine Himmelsleiter, wenn man vom Himmel kommt, dann fällt man ja eher. Ja, der gefallene Engel.
Ja, aber ich dachte jetzt gerade so zu Weihnachten, ja, der Mensch gewordene Gott.
Du meinst,
Gott
dass kommt, das Christkind mit den ganzen
runter.
Geschenken
ja,
da kommt, runterkommt?
Kommt quasi runter.
Ja? Ja, aber macht man das nicht über eine Rutsche? So eine Notrutsche, wie man es vom Airbus oder so kennt?
Keine Ahnung, ja.
Das wird uns auch nie jemand erklären können. Es ist einfach magisch, Sebastian. Und hier ist es sozusagen religiös und Kunst. Zwei Sphären treffen sich.
Aber ganz ehrlich, so eine Leiter, eine beleuchtete Leiter, ist schon vielleicht mehr Kunst als eine Banane, die mit Panzertape an eine Wand geklebt wurde.
Zumal ich ja jetzt auch dabei war, vor zwei oder drei Wochen, wie Fassadenkletterer diese Leiter wieder angebracht haben. Die wird offensichtlich nur zur Weihnachtszeit oder in den dunkleren Monaten angebracht. Und da müssen die bis oben auf die Spitze der Kirche und dann da die Leiter befestigen. Das war schon, also ich habe die Leute da gesehen mit ihren Steigeisen und mit ihren Seilen. Das ist ein Event. Und da frage ich mich, hat der Künstler das im Hinterkopf gehabt? Denn das ist ja auch lebensgefährlich. Da ist so eine Banane, ist ja im Prinzip
die ist sicher.
Easy.
Die ist sicher.
Die ist sicher. Kindersicher.
Es sei denn, da krabbelt mal so eine Bananenspinne aus dem Bananenkarton. Ja,
ja das, oh, ja, daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja, ja. Da gab es doch schon einen oder anderen Todesfall. Ja, aber ich habe generell so meine Schwierigkeiten mit diesen Kunstinstallationen. Ich komme da nicht so ganz ran. Die Mona Lisa ist Kunst. Die Hochzeit des Herrn Arnolfini ist Kunst.
Die Nachtwache.
Die Nachtwache ist Kunst. Und meinetwegen ist auch Herr Immendorf und seine... Ja, alles Kunst. Kaspar David Friedrich,
aber
wunderbar.
Wo hört es bei dir auf?
Ja,
bei Sepultura,
aber,
das wissen wir.
Ja, aber... da werden irgendwelche Objekte einfach in die Gegend abgestellt und dann sagen sie, das ist jetzt Kunst. Also eine Leiter, die wird beleuchtet und einfach an einen Ort gestellt, wo man sie vielleicht nicht erwartet, dann ist das gleich Kunst. Also sorry, das ist mir zu platt. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber...
Gibt es im neu errichteten Innenraum von Notre Dame auch neue Kunstwerke? Weißt du das zufällig? Oder hat man nur alte Kunstwerke wieder restauriert? Gibt es jetzt was Moderneres?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe nichts dergleichen gehört. Aber es gab ja im Rahmen der Sanierung in der Tat die Diskussion, ob dieser zusammengebrochene Vierungsturm, dieser extrem schlanke, spitze Turm dort in der Mitte, ob der vielleicht in einer modernen Interpretation wieder aufgebaut werden soll. Oder generell, also es gab auch Vorschläge, den kompletten Dachstuhl modern zu gestalten.
Ja, also als Glasdach, glaube ich, oder sogar als Glasturm.
Ja, da hat man sich dagegen entschieden.
Ja.
Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, also diese Nachrichten aus unserem Nachbarland Frankreich, die haben sich so überschnitten. Ja? Da wird dann Notre Dame, also in Rekordzeit, nach 5 Jahren wieder eröffnet und gleichzeitig hört man von einer Regierungskrise in Frankreich, die kürzeste Regierungszeit nach 3 Monaten, glaube ich, die Frankreich je erlebt hat. Und eine riesige Staatsverschuldung. Kann sich Frankreich Notre Dame leisten? Und kann sich Frankreich noch Europa leisten? Wie passt das wieder zusammen?
Das sind jetzt wieder Fragen. Ja, aber da sieht man doch, dass es besser ist, seine Kunstschätze erst in Brand zu setzen, und dann durch Spenden sanieren zu lassen, als das aus der Staatskasse zu finanzieren. Das ist einfach sonst viel, viel zu teuer.
Das funktioniert nicht, ne?
Ja, ja. Insofern hat Staatskrise ja eigentlich momentan Konjunktur. Auch in, also ne, Staatskrise auch in Syrien, jetzt wo wir hier gerade sprechen, wird da gerade Herr Assad ja mächtig unter Druck gesetzt. Hat mich persönlich komplett überrascht, ne? Jahrelang.
Ich kannte den gar nicht mehr.
Ja, aber jahrelang war er da, hat er die Oberhand und hat sein eigenes Land quasi mit Krieg und Terror überzogen. Und jetzt haben innerhalb weniger Tage die Milizen ihn quasi vom Hof gejagt, ja?
Ja.
Hat mich überrascht. Habe ich nicht kommen sehen.
Er wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Ja, aber ne, manchmal geht es dann doch schnell.
Und wir hatten in der letzten Woche ja Angela Merkels Freiheit, die Memoiren angesprochen.
Ja.
Ist schon das Buch des Jahres.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. 200.000 verkaufte Exemplare in Deutschland.
Ja. Ja.
Ein Mega-Erfolg.
Aber das ist ja genau das, was ich auch letzte Woche schon erwartet habe. Das ist ja das tolle Weihnachtsgeschenk für alle Best-Ager und darüber hinaus. Ja.
Was heißt denn wieder Best-Ager?
Ja, ne, die
du wirfst 50 wieder mit
plus,
irgendwelchen
50 plus,
soziologischen 50 Kategorien.
Plus. Ich glaube, wir gehören noch nicht so ganz dazu. Also wir sind kurz davor, dazu zu gehören. Sozusagen die Menschen in ihren besten Jahren, wobei ich mich immer frage, warum sind die eigentlich besser?
Alt.
Ja, genau, die sind einfach nur alt. Die sind alt und haben, wenn sie Glück hatten in ihrem Leben, haben sie vielleicht Geld. Aber ob das jetzt immer so das Beste ist, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich das perfekte Geschenk für alle Merkel-Fans und auch vielleicht für die Fans, die es noch werden möchten. Oder die noch Fan werden wollten, die Menschen, die noch Fan werden möchten. Und ich aufgrund unseres Gesprächs letzte Woche habe ich mir das Interview von Anne Will mit Angela Merkel angehört. Sie hat nämlich auch bei Anne Will im Podcast über ihr Buch gesprochen.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch Fan.
Du bist jetzt Fan von Frau Merkel und du warst es vorher nicht.
Nein, ich war es
vorher
nicht.
Und du hast die Memoiren gar nicht gelesen.
Ich habe sie nicht gelesen und ich habe sie in ihrer...
Allein aufgrund dieses Gesprächs bist du zum Fan geworden.
Ja, und ich habe sie in ihrer aktiven Zeit auch häufig mal kritisiert. Aber vielleicht liegt es auch einfach an den aktuellen Akteuren. Wenn ich sie heute sprechen höre mit dieser Souveränität und auch dieser Gelassenheit, hat man vielleicht natürlich auch erst, wenn man nicht mehr im Amt ist, ne, hat man eine gewisse Gelassenheit und Distanz.
Eine gewisse
zu den
Freiheit.
Dingen und eine gewisse Freiheit, um jetzt die Dinge anders auch ansprechen zu können. Und sie war jetzt rhetorisch ja nie so die Granate, ja, aber ich finde, sie hat das alles so schlüssig dargelegt und häufig auch so gut auf den Punkt gebracht. Ja, würde ich mir von Herrn Scholz wünschen, dass er das auch mal so macht.
Dasselbe hatte ich eben, habe ich ein Interview mit Herrn Kubicki gehört.
Oh, ja.
Hab den auch so nie wahrgenommen, aber der haut auch mal einige raus, ne? Er sagt, er hat jetzt die 70 überschritten und er ist jetzt auch zu alt, um erzogen zu werden.
Ja.
Er lässt sich nur noch von seiner Frau erziehen, meinte er.
Ja, Herr Kubicki ist so der ältere Herr. Also für mich ist das so der Horst Schlemmer der FDP, ne? Ja.
Nur ohne Mantel.
Ja, aber der kann sich alles erlauben, ja?
Ja.
Man weiß, okay, er ist jetzt in dem Alter, er wird sich nicht mehr verändern. Und
er ist fast in dem Alter, wo er den D-Day persönlich hätte noch mitmachen können.
Ja, und er verkörpert sämtliche Klischees des alten weißen Mannes in einer Person, ja? Also besser kann man es gar nicht treffen. Und da verzeiht man ihm das, wenn er dann von der Seitenlinie seine Altherren-Treppenwitze erzählt.
Ja.
Er darf das.
Sehr unterhaltsames Gespräch, was ich mir da eben angehört habe. Ich hab mich köstlich unterhalten gefühlt. Jetzt hatten wir gerade Notre Dame gehört, Sebastian.
Mhm.
Das ist ein Symbolort. Wir waren auch beim Kölner Dom, auch so ein Symbolort.
Warst du mal in Notre Dame? Hast du dir mal Notre Dame mal angeguckt?
Nein.
Ich war mal
ich bin
drin.
Ich bin bislang nur an Paris vorbeigefahren. Du warst direkt in Notre Dame drin.
Ja.
Wie konntest du denn so heimlich den Brand legen? Jetzt kannst du
es aufklären. Es ist schon viele Jahre her. Also ich weiß gar nicht mehr, wann war ich denn eigentlich zuletzt drin? Das muss eigentlich, lass mal, ich kann es grob überschlagen. Das müsste so 2010 oder 2011 gewesen sein. Und da war
wie hoch war der Eintritt?
Auch, oh, das weiß ich nicht mehr. Musste man überhaupt Eintritt zahlen?
Oder einen Ablass kaufen?
Also ich glaube, man musste gar keinen Eintritt bezahlen. Es ist ja eine Kirche.
Ist wunderbar.
Ja. Und ja, es ist eine Kirche, eine schöne Kirche, eine vor allen Dingen große Kirche mit sehr beeindruckenden Fenstern. Ach, aber ganz ehrlich, ob du jetzt durch den Kölner Dom schlenderst oder durch Notre Dame.
Was hat dich denn mehr beeindruckt, der Kölner Dom oder Notre Dame? Du hast ja jetzt den Vergleich.
Ah, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es gibt wirklich nur eine Kirche, die bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil ich noch nie zwei Kirchen. Habe ich das nicht sogar schon mal erzählt? Ich habe doch schon mal über die Sagrada Familia in Barcelona berichtet. Die hat natürlich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, weil sie sehr anders ist als die Kirchen, die man sonst so kennt. Aber es gibt noch die Kirche in Brüssel, die Kathedrale von Brüssel. Die, finde ich, ist auch sehr beeindruckend.
Worauf ich hinaus wollte. Das sind so Orte, die ja schon eine Bedeutung haben. Auch fürs kollektive Gedächtnis und auch für den Einzelnen. Es gibt in Columbia, Maryland, da gibt es einen Open-Air-Konzertplatz, der 1967 eröffnet wurde und von Frank Gehry entworfen wurde.
Ja, dem Architekten.
Ja, dem Architekten. Also ist ja schon, hat schon was. Ja. Mhm. Und der Name dieses Open-Air-Konzertplatzes heißt Meriwether Post Pavilion.
Ah, ach, das war mir gar nicht klar.
Und dort haben sich die Bandmitglieder der Band Animal Collective in ihrer Jugend oft Konzerte angeschaut.
Ja.
Und aufgrund dieser nostalgischen Erinnerungen haben sie dann eines ihrer Alben Meriwether Post Pavilion genannt. Und das Album wurde am 6. Januar 2009 veröffentlicht. Es ist das 8. Studioalbum der Band. Und Sebastian, ich habe es gerade auf der Rückfahrt zum, ich glaube, dritten Mal gehört, komplett durch, von vorn bis hinten. Es ist für mich, oder bitte übernimm du erst. Ich bin da noch zu aufgewühlt.
Es ist für mich der perfekte Soundtrack.
Was kannst du dazu sagen?
Es ist für mich der perfekte Soundtrack, um seinen Keller aufzuräumen. Als ich hier den Podcast-Keller gestern von rechts auf links gedreht habe, lief natürlich auch Meriwether Post Pavilion. Und ja, es gibt einem so einen gewissen Rhythmus vor, je nachdem auch, was man hört. Nicht bei jedem Lied, aber bei vielen. Ja, wo man so in so eine gewisse Taktung kommt.
Ja, es ist so eine Experimentierfreudigkeit dabei, es ist Pop dabei, es ist sowas Psychedelisches, es ist so eine Mischung aus verschiedenen Genres und die Stimmen wabern teilweise so, also man ist so im Space irgendwie drin. Aber das ist für mich dann auch wieder so ein Kritikpunkt. Also es ist ein Album, das man wirklich gut hören kann. Wenn man es jetzt wieder mit Sepultura natürlich vergleicht, ist eine ganz andere Klasse, klar. Aber es ist für mich dann auch zu sehr, also dieser extreme Wiederholungszwang, der da drin war. Da gibt es ja ein Sample nach dem anderen und immer wieder, und es wird auch teilweise die Lyrics, ne, ein und derselbe Satz und immer und immer und immer und immer wieder kommt er und dann hätte man gesagt, dieser Song hätte nach 2 Minuten beendet sein können, aber man wiederholt ihn und er ist 4 Minuten lang.
Ja, und die allermeisten Songs auf der Platte sind sogar deutlich über 5 Minuten lang.
Ja.
Ja. Also
das ist wohl wahr.
Ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt so mitten im Karton Wegschleppfieber bist, fällt dir das gar nicht so auf.
Nicht so auf, ne?
Das ist dann so wie früher auf so einer Baumwollplantage, wenn der Trommler den Trakt vorgibt.
Vorsicht!
Ja, dann,
Vorsicht!
Ja,
ganz
es war doch
Eis.
So. Es war doch so. Früher auf den Baumwollplantagen gab es Trommler, die dafür gesorgt haben, dass die Sklaven in einem angemessenen, damals für angemessen gehaltenen Takt
Vorsicht.
Baumwolle pflücken.
Vorsicht!
Und so habe ich gestern in einem von Animal Collective vorgegebenen Takt Kartons hinterher, hin und her geschleppt.
Ja, und das Album hat ja, wie gesagt, 12 Songs und es läuft eine Stunde. Bist du da zurecht mitgekommen oder musstest du es von vorne wieder hören?
Ja, ich hab's,
warst du nach einer Stunde fertig?
Nein, ich habe es, glaube ich, mindestens zweimal gehört.
Ah ja.
Und
konntest du, jetzt meine Frage, konntest du da die einzelnen Songs unterscheiden? Die gingen ja, die waberten ja auch teilweise
ja,
so
ja,
ineinander über, als wie ein großer Song, so wie man das bei Sgt. Pepper zum Beispiel auch war. Die
ja,
gehen
also,
so ineinander über.
Ja. Wenn du jetzt wenn das Begleitmusik ist für irgendeine Aktivität.
Ja.
Dann nimmst du die Unterschiede ehrlich gesagt kaum wahr. Also ich zumindest nicht, ja.
Also wenn es so eine Hintergrundmusik hat.
Ja. Ich hatte die Platte allerdings vorher schon mal bewusst gehört. Ja, ohne da irgendwie groß was zu machen. Und da kann man schon Unterschiede feststellen. Und ich finde gerade, dass zum Beispiel Track 1, In the Flowers, hört sich deutlich anders an als Track 2, My Girls. Es geht so ineinander über, aber ich habe mich auch gefragt, was ist das eigentlich, was wir da jetzt hören? Ich habe auch nochmal geguckt, ne, so zu den Bandinfos, was machen die für Musik? Da war häufig davon die Rede, dass sie elektronische, psychedelische Pop-Sound-Collagen machen. Und das finde ich, trifft es ganz gut. Es sind in der Tat Sound-Collagen.
Ja.
Und
die mich teilweise aber auch wieder so an so Computerspiele erinnert haben. Da waren schon einige Samples so dabei.
Ich hatte wieder eine ganz tolle Erinnerung, über die ich mich auch ein bisschen gefreut habe. Komme ich gleich noch zu.
Okay.
Weil das so Soundcollagen sind. Also kriegt man manchmal die Übergänge zum nächsten Lied gar nicht so mit, weil es könnte immer noch Teil der ersten Collage sein, ja? Da weiß man nie, wo endet die eine Collage und wo beginnt die nächste Collage. Und deswegen ist das durchaus auch so ein bisschen fließend. Ja, dich hat das an Computerspiele erinnert, vom Sound her?
Also teilweise, da waren schon so kleine Schnipsel dabei, wo ich dachte auch, das ist jetzt aus irgendeinem Computerspiel genommen. Oder man hätte es in ein Computerspiel reinpacken können.
Ja, aber so 80er-Jahre-Computerspiele, finde ich. So, und weißt du, woran ich gedacht habe?
Jetzt
ich hatte wieder so einen Moment und habe mir überlegt, also dieser Sound, also teilweise kommt er mir bekannt vor, obwohl ich jetzt von Animal Collective noch nie vorher was gehört habe. Und ich habe überlegt, woher kenne ich diesen Sound? Und dann fiel es mir wieder plötzlich ein, dass ich hatte wirklich wieder so einen ähnlichen Moment wie letzte Woche, als ich dann an die Cranberries denken musste. Diesmal habe ich an eine Fernsehserie denken müssen. In den 80er Jahren lief die. Und diese Fernsehserie war für mich der Einstieg in das Genre Science Fiction. Eine Kinderserie, die, wie ich finde, eine der besten Kinderserien in den 80er Jahren war.
Jetzt machst du mich aber wirklich neugierig.
Hatte ein Intro-Sound, der auch durchaus von Animal Collective hätte sein können.
Nun spann uns nicht länger auf die Folter.
Und zwar spreche ich von dieser fantastischen tschechischen Kinderserie Die Besucher. Hast du schon mal Die Besucher gesehen? In der DDR lief der Film unter dem Titel Expedition Adam 84.
Auch das sagt mir nichts.
Eine ganz fantastische Kinderserie. Ich meine, wer kennt sie nicht, die ganzen anderen tschechischen Serien, Der fliegende Ferdinand, Pantau, Die Märchenbraut, Die Rückkehr der Märchenbraut und was es da alles gab, ja. Und da gab es unter anderem auch die für die damalige Zeit total innovative Serie Die Besucher. Und in der Serie geht es darum, dass eine Zivilisation, eine menschliche Zivilisation im Jahr 2484 auf ein Problem stößt. Und zwar hat dort der Zentralcomputer, der heißt, glaube ich, dort der Zentraldenker oder so ähnlich, ja, der hat berechnet, dass zu einem gewissen Zeitpunkt da irgendein Komet auf die Erde trifft und irgendwie die Erdachse verdreht. Und auf jeden Fall wird das als Gefahr gesehen. Und die Serie handelt am Ende dann davon, dass man eine Mission entsendet, die dann in die Vergangenheit reisen soll, weil die Lösung des Problems in einem Schulheft eines Nobelpreisträgers vermutet wird, weil er dort eine Formel aufgeschrieben hat, als er noch ein Kind war. Und dann wird eine, ich glaube, 4- oder 5-köpfige Crew losgeschickt, zurück in die Zukunft sozusagen, also in die Vergangenheit, um dieses Schulheft aufzutreiben. Weil man sich anhand dieser Formel eine Lösung dieses Kometenproblems erhofft hat. Und dann passieren ganz skurrile Sachen und das ist dann eher so eine Screwball-Komödie am Ende, weil diese Menschen, diese Besucher aus der Zukunft in der Welt von 1984 überhaupt nicht zurechtkommen. Ja.
Und ich frage mich jetzt, ob die Bandmitglieder von Animal Collective diese Serie auch kannten.
Ja, wer weiß, vielleicht.
Vielleicht wurden sie doch irgendwie, und wenn auch unterbewusst, inspiriert. Die Band wurde ja Ende der 90er Jahre in Baltimore gegründet. Und ist dir das aufgefallen? Die drei Bandmitglieder haben alle Pseudonyme. Fand ich toll. Also David Portner nennt sich A.V. Tear. Noah Lennox heißt Panda Bear. Und der später dazugekommene Brian Weitz nennt sich The Geologist.
Ja, okay. Ja. Ja, sie treten ja auch, wenn sie auftreten, häufig mit Tiermasken auf.
Ach ja, ist das so?
Ja, das ist so.
Also dann kommt auch so ein Spiel mit Identitäten dazu und so ein surrealistischer Touch. Also es ist schon, es ist im Prinzip so eine Kunstband. Ne, sie macht ja schon so sehr künstlerische, nicht alltägliche, mit, wie du gesagt hast, mit Klangcollagen angereicherte Musik.
Ja.
Hat dir denn, also um erstmal reinzuhören, hast du irgendeinen Song favorisiert, damit wir da mal unseren Zuhörern gleich mal zeigen können, um was es sich da handelt?
Ja, ich habe in der Tat einen Favoriten und das ist Lied Nummer 2, ich habe es bereits angesprochen, My Girls.
My Girls, dann hören wir da mal eben rein. Hat schon was Spaciges.
Ja, und das war auch in der Tat der Track, wo ich dachte, das ist doch der Soundtrack von Die Besucher.
Um was geht's da sowieso im Album? Welche Themen verhandeln sie? Also ich habe rausgehört, es fiel mir schwer, da teilweise was zu verstehen, weil auch die Stimmen, die überlagerten sich manchmal. Es war teilweise wie ein Echo und dann so sehr, sehr so wie in Watte gepackt. Die stachen manchmal überhaupt nicht heraus. Das waberte auch so in die Musik hinein. Aber was ich so gehört habe, es ging teilweise um Familienthemen, um Erwachsenwerden, Selbstfindung, Identität, um solche Sachen. Ich habe auch lediglich einen Song favorisiert, und zwar Bluish, Track 6.
Ja, da ist der Anfang schön, finde ich.
Ja, der kam einem, sagen wir mal, Standard-Pop-Song am nächsten wahrscheinlich. Da habe ich also meiner Neurodiversität keinen Gefallen getan.
Ja, und das ist so ein Song, da blubbert es irgendwie so am Anfang, ne? Das fand ich irgendwie ganz gut.
Man müsste mal rausfinden, mit welchen Instrumenten oder mit welchen Dingen oder Werkzeugen oder mit welchen Loops und Software-Angeboten dieses Album erstellt worden ist. Das kann man bestimmt rausfinden. Ob da überhaupt irgendeiner von diesen drei Bandmitgliedern irgendein sozusagen richtiges Instrument spielt, eine Gitarre oder ein Schlagzeug, oder ob das alles computergeneriert ist.
Ich habe mir das offizielle Video von My Girls angeguckt und da taucht nicht ein Instrument auf, also kein klassisches Instrument, das ist alles Synthesizer und Keyboard und ja.
Verstehe. Kanntest du die Band? Kanntest du das Album?
Nein.
Nee, war mir auch vollkommen neu. Wie gesagt, in den 90er Jahren gegründet und sie sind ja immer noch aktiv, ne? Ich glaube 2022 ist ihr letztes Album erschienen, Time Skiffs. Hab jetzt nicht reingehört.
Ich auch nicht. Aber das ist in der Tat so, sie führen jetzt auf Spotify auch nicht unbedingt ein Nischendasein. Sie haben immerhin 450.000 monatliche Hörer.
Ja.
Und das Lied My Girls ist 59 Millionen Mal schon wiedergegeben worden.
Oh!
Das ist ja schon ganz ordentlich.
Erst recht, weil es erst 2009 erschienen ist.
Ja. Ja.
Was zeigt denn das Cover eigentlich?
Ja,
passt das zur Musik?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Oder zur Message?
Ich habe
herausgefunden, das ist wohl Beispiel für optische Kunst und wird, und jetzt halt dich bitte fest, Sebastian, und wird als eines der besten Albumcover der 2000er Jahre bezeichnet. Das muss man ja auch, ich meine, von wem? Wer legt das wieder fest? So, das Cover zeigt, damit das unsere Zuhörer sich eventuell visualisieren können. Es zeigt ein hypnotisches, optisches Täuschungsbild mit den folgenden Merkmalen. Es besteht aus sich wiederholenden, fließenden Mustern. Die Grundfarben sind lila für den Hintergrund und hellgrün für die ovalen Formen. Das Design erweckt den Eindruck von Bewegung, obwohl es sich um ein statisches Bild handelt.
Ja, das stimmt.
Also es wabert so ein bisschen, und dann wabert es aber trotzdem nicht, weil es eben statisch ist.
Ja, wenn man sich drauf konzentriert, dann fangen diese kleinen Blätter, diese grünen Blättchen, die da drauf sind, an zu tanzen. Ja, die bewegen sich so ein bisschen rhythmisch.
Das ist so die Klanglandschaft.
Ja, und mich erinnert das so ein bisschen, kennst du diese Bücher mit diesen optischen, mit diesen Bildern, die dann so einen 3D-Effekt haben? Da starrt man auf so komische Muster und irgendwann entsteht da so ein 3D-Effekt. Und so.
Ja, oder dass man Zahlen entdecken muss, wenn man da rot-grün blind ist. So ähnlich.
Ja.
Aber dass das jetzt eines der besten Albumcover der 2000er Jahre.
Also ja. Nee.
Also zusammengefasst, würdest du sagen, Meriwether Post Pavilion, falls man das überhaupt richtig ausgesprochen hat, hat zu Recht seinen Platz in den 1001 Alben. Ist das was Neues? Ist das etwas, was deine Neuroplastizität jetzt mal so ein bisschen auf Vordermann gebracht hat, so wie du deinen Podcast-Keller auf Vordermann gebracht hast? Hat das so mal oben so ein bisschen so einen Frühjahrsputz gegeben bei dir?
Ah, ja, ich weiß nicht. Also, es hat jetzt keine Schäden angerichtet, ja. Es hat, also für mich ist das so Musik für so eine Kunstperformance, ne? Also sowas wie...
In sowas so einer Galerie läuft das im Hintergrund und man schaut sich eine Banane an der Wand an.
Ja, oder wie so eine, wie bei der Blue Man Group zum Beispiel. Ne? Da passiert auf der Bühne irgendwie was mit viel Getrommel und Farbe und irgendwas passiert da, ja. Da könnte das auch ein ganz guter Soundtrack zu sein. Aber das ist jetzt deshalb zu den 1001 Alben gehört, die man gehört haben muss. Da bin ich skeptisch.
Und wir haben sie jetzt gehört, Sebastian. Wir sind jetzt wieder reicher geworden an Erfahrungen, an musikalischem Wissen auch. Aber für mich ist es harmonisch, es ist melodisch, ja. Aber es hat für mich auch einen sehr kalten Charakter, eben weil es so mit so softwaremäßig klingt, so technisch, so künstlich.
Ja,
wäre schön, wenn mal einer so auf ein Klavier gehauen hätte oder eine Gitarre angeschlagen hätte. Das wäre schön gewesen. Aber es klingt alles so, als wäre es irgendwie aus der Konserve gekommen.
Ich würde mal folgendes Fazit versuchen. Ich habe dieses Album jetzt mehrmals gehört.
Mhm.
Es hat mir geholfen, den Keller aufzuräumen. Sollte es jetzt so sein, dass ich dieses Album im Rest meines Lebens nicht mehr höre, aus welchen Gründen noch immer. Weil ich es vergessen habe, weil mein Leben zu kurz war und plötzlich endet oder warum auch immer. Ich würde es, glaube ich, nicht vermissen. Ja, ich habe es jetzt mal gehört, ist auch okay, ja, aber schwamm drüber.
Ja.
Ja.
Sehe ich auch. Es ist also, es steht vielleicht in dieser Indie-Pop-Rock oder Indie-Musik, in diesem Genre, da wird es wohl einen maßgeblichen Einfluss ausgeübt haben. Es ist experimentelle Musik und sie ist gleichzeitig kommerziell erfolgreich offensichtlich gewesen. Das sieht man ja auch bei solchen Experimenten nicht allzu oft. Und ich habe hier noch den kleinen Zusatz, weil wir ja von der Software-Seite schon gesprochen haben oder der Hardware-Seite. Viele der Klänge wurden durch den Einsatz des Eventide H3000 Effektprozessors erzeugt. Da weiß man doch. Ich meine, das hört man wahrscheinlich auch. Und wer diese elektronische Musik mag, der wird davon sicherlich ganz begeistert sein. Es hatte für mich so, wenn ich so einen Vergleich ziehen müsste, es hatte so für mich den so den Touch von Pink Floyd für Amateure.
Ja.
Ja, also man will in diese sphärische Richtung rein, aber man kommt nicht so richtig mit der Musik zurecht. Man drückt lieber hier noch ein Sample rein und da haut man noch so einen Effektprozessor raus. Ein bisschen weniger hätte mir besser gefallen. Also weniger Effekte. Dann wären einige Lieder netter gewesen.
Ja, das ist so ein bisschen so. Ich weiß noch, als wir damals zum ersten Mal anfingen, so Videos zu produzieren und so Spezialeffekte am PC umzusetzen und so mit Video-Spezialeffekten beschäftigt haben. Da haben wir ja dann auch angefangen, sämtliche Effekte und Überblenden, die die Software hergab, irgendwie rein einzusetzen, nur weil wir die Effekte so toll fanden.
Ja, weil wir es konnten.
Ja, weil wir es konnten. Das wirkt dann irgendwann so ein bisschen bemüht und beliebig, so ein bisschen konzeptlos. Und da finde ich auch, da ist dann weniger mehr. Vielleicht mal den ein oder anderen Effekt weglassen, dann wirkt es in sich stimmiger.
Richtig. Und sie waren ja, wie gesagt, das war schon das 8. Studioalbum. Eigentlich hätten sie es da besser wissen müssen. Von Sebastians Kellerrefugium und dem Westfälischen Frieden führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an Dubai-Schokolade, Notre-Dame, Kölner Dom und Lamberti-Kirche hin zu Sebastians Merkel-Fantum, dessen Energie hoffentlich auf die vielen Alben ausstrahlen wird, die wir auf unserer weiteren Reise noch hören werden.